Liebe Gemeinde, Liebe ist bei uns längst zu einem schillernden, vieldeutigen, missverständlichen und auch vielfach missbrauchten Wort geworden. Und das fordert zur Begriffsklärung heraus. Da handelt zum Beispiel jemand absolut egoistisch, nur von seinen Trieben gesteuert, verlangt etwas Bestimmtes und bezeichnet das als Liebe. Wie verdreht die Dinge sein, wie sie auf den Kopf gestellt und verfälscht werden können, offenbart die verführerische und oft auch scheinheilige Frage, ob denn Liebe Sünde sein könne. Als Antwort gibt es da nur ein klares Nein. Liebe, wirkliche Liebe, kann gar nie etwas mit Sünde zu tun haben. Das Grundproblem steht bei uns damit auch im Zusammenhang, dass die deutsche Sprache in mancherlei Hinsicht eine schwere Sprache ist. Nicht nur wegen dieser oder jener Rechtschreibregeln, Grammatik und so weiter. Nein, schwer, schwierig, jetzt im konkreten Fall eben auch deshalb, weil es da für unterschiedlichste Verhaltensweisen und Kräfte nur dieses eine Wort gibt, Liebe. Hier kann man auch sagen, arme deutsche Sprache. Die griechische Sprache, in welcher das Neue Testament ursprünglich verfasst wurde, ist demgegenüber reich. Da wird differenziert. Im Griechischen wird differenziert zwischen leiblichem, körperlichem, seelischem, geistlichem. Da wird unterschieden. Und für den Bereich des Körperlichen, was Geschlechtlichkeit, was auch Sexualität und so weiter betrifft, kennt die griechische Sprache den Begriff Eros, Erotik. Wenn jemand das meint und ehrlich ist, dann bezeichnet er das auch so. Zur weiteren Klarheit gibt es im Griechischen die Philia. Sie drückt die sogenannte Freundesliebe aus, so etwas wie menschlich-seelische Sympathie. Wir haben einfach von Natur her alle einander gern. Wenn sich da Menschen gut verstehen, einfach von Natur her, wenn sie gut miteinander auskommen, wenn sie sozusagen auf derselben Wellenlänge liegen, davon hören wir im Neuen Testament mehrfach. Aber ihr lieben Geschwister, diese Philia, die muss noch überhaupt nichts mit Christsein oder mit Wirken des Heiligen Geistes zu tun haben. Das kann ein Vorgang sein oder Vorgänge auf rein natürlicher Basis und setzt keine Wirkung des Geistes Gottes voraus. Ganz einfaches Beispiel, da hat jemand einen netten Nachbarn oder einen Arbeitskollegen. Der ist kein Christ und er hat mit Christsein auch überhaupt nichts am Hut. Aber der oder die ist einfach ein netter Mensch, mit dem man unkompliziert umgehen und problemlos auskommen kann. Das hat dann mit Philia zu tun. Wenn zwei solche Menschen zusammentreffen, kann das, um nur ein Beispiel zu nennen, zu sehr, sehr glücklichen Ehen führen. Das kann viel harmonischer sein als bei zwei Christen, die aber in ihren Charakteren so grundverschieden sind. Vom Heiligen Geist gewirkte Liebe wird im Griechischen als Agape, Agape bezeichnet. Das ist die Liebe Gottes, zu der wir von Natur aus nicht so ohne weiteres in der Lage sind. Im Neuen Testament kommt dieses Wort oft vor. Wenn wir da von Liebe lesen, steht im Neuen Testament schier unzählbare Male Agape, die Liebe Gottes. Also bei dieser Agape begegnen wir jener echten, wahren Liebe, bei der es in unserer Sprache auch im Deutschen wahrhaft angemessen ist, von Liebe zu reden. Da haben egoistische, eigennützige, selbstsüchtige Absichten keinen Raum. Im Alten Testament kommt Liebe auf Gott bezogen nicht sehr häufig vor. Dafür aber an Stellen von grundlegender Bedeutung, und die eine wiederhole ich jetzt, Gottes erwählende Liebe zu Israel, 5. Mose 7. Nicht hat der Herr euch angenommen und erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Diese selbstlose, erwählende Liebe Gottes entspringt seiner Souveränität, seiner absolut freien Entscheidung. Gottes Liebe, und das wird auch hier deutlich, sucht vor allem das Kleine, das Bescheidene, das Unscheinbare, auch das Verachtete. Beispiel aus dem Alten Testament, 1. Samuel 16, als ein Nachfolger für König Saul gesucht wurde, da ließ man einige Mannen bei diesem Isai aufmarschieren, aber den Jüngsten, den Kleinsten, den David, den hat man draußen gelassen bei der Herde. Der kann es doch nicht sein. Und genau der war's, den hat Gott gemeint. Da gilt nicht, was vor Augen ist, sondern wie Gott uns ansieht. Diese Liebe Gottes ist viel, viel mehr als nur ein schönes Gefühl, mehr als irgendwelche von Lust und Laune bestimmte Zuneigung. Sie ist konkrete Handlung, entschlossene geschichtliche Tat, und das zeigt sich ja gerade in der Geschichte des jüdischen Volkes. Sie zeigt sich in der Herausführung aus ägyptischem Frondienst, in Errettung durch Schilfmeer, in Versorgung mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln, Bewahrung in Verfolgungen und drohenden Endlösungen und. Diese Liebe Gottes ist auch gleichzusetzen mit seiner Treue. Diese liebende Erwählung ist im großen Geschichtszusammenhang die Erfüllung der an Abraham, Isaak und Jakob vorangegangenen Verheißungen. Im hebräischen Teil der Bibel kristallisiert sich dieser Fixpunkt der Liebe Gottes in der Errettung aus ägyptischer Sklaverei. Im Neuen Testament zeigt sich die Liebe Gottes unüberbietbar in der Person Jesus von Nazareth, wie Jesus im Neuen Testament auch des Öfteren bezeichnet wird. Da steht er im Neuen Testament in der Mitte als der Sohn Gottes und damit all das, was Gott durch ihn schon gewirkt hat und noch tun wird. Wir sind ja noch nicht am Ziel der Heilsgeschichte. Das Große kommt noch, wenn Entrückung und Wiederkunft Jesu kommen. Er steht hier in der Mitte. Bonhoeffer hat es so ausgedrückt: Auf die Frage, was Liebe sei, antwortet das Neue Testament ganz eindeutig, indem es ausschließlich auf Jesus Christus weist. Er ist die einzige Definition der Liebe, so Bonhoeffer. Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir kennen dieses Wort, denke ich, alle. Gott opfert seinen Sohn und begibt sich damit selbst ins tiefste Leiden hinein. Oder 1. Johannes 4, Gott ist die Liebe. Das erfahren wir vor allem von Jesus her. Und es meint wesentlich mehr, dass er die Liebe ist, als manchmal in so oberflächlichem Reden vom lieben Gott gesprochen wird. Das ist mir manchmal ein bisschen flach und wenig. Gottes Liebe im Alten und im Neuen Testament, was in Bezug auf Israel gesagt wird, gilt in gleicher Weise für uns alle, so wie der ebenfalls sicher vielen bekannten und auch längst verstorbene Theologieprofessor Helmut Thielige gesagt hat, wie er treffend zum Ausdruck brachte: Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Und das gilt, liebe Gemeinde, ausnahmslos für uns alle. Und es gilt, wir sind von Gott geliebt. Wer das bejaht, muss dann allerdings auch akzeptieren, dass wir alle vom Geliebtwerden zum Lieben kommen müssen. Gottes Aktion der Liebe wartet auf unsere Reaktion, und das jeden Tag. Gottes Liebe will Antwort. Das gilt ohne Unterschied innerhalb des Alten wie auch des Neuen Testamentes. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und er wird angefügt: und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Gott wartet auf Antwort, auf seine Liebe. Und wenn die Liebe zu Gott stimmt, dann hat sie sich auch in der Liebe zum Nächsten zu erweisen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, 3. Mose 19. Und beide Tafeln der 10 Gebote regeln ja das Verhältnis zum einen zu Gott, die ersten Gebote, und zum anderen die Beziehung zu Mitmenschen. Jesus bei der Fußwaschung: ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und er fügt dort an, dass der Knecht nicht größer ist als sein Herr. Und Jesus fasst in Matthäus 22, 37 folgende die alttestamentlichen Gebote zusammen, dass wir Gott lieben sollen und dass wir den Nächsten lieben sollen. Die beiden Worte von 5. Mose 6 und 3. Mose 19 fasst Jesus zusammen. Er sagt also hier nichts Neues, sondern er zitiert Altes Testament, und das Neue darin ist, dass er beide in einem Atemzug miteinander verbindet. Gott lieben und den Nächsten. Paulus bezeugt in Galater 5, Vers 6, dass in Christus Jesus der Glaube gilt, der durch die Liebe tätig ist. Das gehört da untrennbar zusammen. Und nach Römer 5, 5, das gilt für die Glaubenden, ist Gottes Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich sage es jetzt noch ganz persönlich zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern: vielleicht verstehst du dich in manchem mit einem nichtchristlichen Nachbarn oder Arbeitskollegen besser als mit diesem oder jenem Bruder oder dieser oder jener Schwester in der Gemeinde. Sowas gibt's. Doch wir reden heute und auch in dieser Predigt, liebe Gemeinde, nicht über Sympathie oder Antipathie, sondern über Liebe. Und deshalb gilt, was Gott zum Thema zu sagen hat. Und Luther brachte es so auf den Punkt: Gott hat uns nicht dazu erlöst, dass wir in der kalten Haut bleiben. Mindestens manche von uns sind einst in der Schule mit dem Gedicht Ferdinand Freiligraths »O lieb, solang du lieben kannst« konfrontiert worden. Manche von uns sicher. Zu Herzen nehmen sollten sich dieses Thema nicht nur manche, sondern wir alle. Und deshalb Frage zum Schluss dieser Predigt: wie wär's mit diesem Thema Liebe als Grundsatzprogramm für 2018. Amen.